So ihr Lieben, ich grüße euch von ganzem Herzen. Ich freue mich so sehr, euch begrüßen zu dürfen und mit euch heute Jugend feiern zu dürfen. Ich bin so froh, dass wir eine Familie sind, dass ihr meine Familie seid. Single sein, niemals das Zweitbeste. Lass uns beten. Oh lieber Heiland, wir preisen dich für dein Wort. Herr, du versorgst uns durch dein Wort. Wir preisen dich dafür, dass du für jede Situation in unserem Leben einen perfekten Plan hast. Wir glauben daran, was du sagst in deinem Wort, dass du deinen Kindern nichts Gutes mangeln lassen wirst. Heute Abend sind vielleicht viele da, die sich fragen, warum sie immer noch Single sind, warum sie wieder Single sind. Herr, bitte tröste uns heute. Bitte erbaue du uns heute und gib uns die richtige Perspektive auf die Situation, in der wir sind. Und lass uns erkennen, Herr, alles kommt von dir und du bist gut. Segne jetzt dein Wort, Herr, und erbaue uns. Und ermahne es, wo es nötig ist. In Jesu Namen. Amen. Das Thema heute Abend hat vielleicht viele Singles angelockt. Vielleicht denkst du dir, ey, wenn heute Abend viele Singles da sind, vielleicht ist jemand für mich dabei. Über deine Motive reden wir später. Wir waren heute auf einer Beerdigung und da habe ich etwas mitbekommen und da dachte ich mir, das ist einfach nur zu perfekt. Und dann habe ich das noch in meine Einleitung reingenommen. Wir saßen am Tisch und direkt neben mir, habe ich ein Gespräch mitbekommen. Und da hieß es, wie viele Kinder habt ihr? 3. Söhne oder Töchter? 3 Söhne. Mein Vater sagt immer, 3 Söhne ersetzen einen Bagger. Keine Ahnung, woher er das hat, aber 3 Söhne ersetzen einen Bagger. So, abgeschweift. So. Wie alt sind eure Söhne? 21, 19 und 17 war es, glaube ich, bin ich sicher. Sind sie denn schon verheiratet? Der Älteste ist verheiratet, ja. Und dann sagt die Person gegenüber, bestimmt finden die anderen auch noch welche. Und dann dachte ich mir, ich habe es aber nicht gesagt, was, wenn nicht? Hätte Gott dir heute einen Partner schenken können? Ja! Wieso hat er es nicht getan? Enthält Gott mir etwas vor? Gott, siehst du nicht, wie alleine ich bin? Siehst du nicht, wie sehr ich mich nach einem Partner sehne? Ich bin bereit für einen Partner, aber es scheint, als hätte niemand Interesse. Ich habe Angst vor einer Beziehung. Ich wurde zu oft enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ich wieder eine Beziehung führen kann. Wann kann ich endlich heiraten? Hätte ich endlich eine Frau, dann würde ich keine Probleme mehr mit Selbstbefriedigung haben. Ich finde keinen Partner in der Gemeinde, aber es gibt da eine Person bei mir auf der Arbeit. Sie ist kein Christ, aber sie ist echt nett. Hat Gott mich vergessen? Viele Fragen, mit denen sich vielleicht einige in dem Raum identifizieren können. Und alle vorgelesenen Motive, eine Beziehung einzugehen, sind falsch. Der Großteil unserer Jugend ist Single. Viele von uns sind wieder Single. Viele von uns sind noch Single. Einige wenige von uns bleiben Single. Warum? Warum? Gleich zu Beginn soll die allerwichtigste Frage geklärt werden. Warum bist du Single? Warum bist du wieder Single? Warum bist du noch Single? Warum bleibst du vielleicht Single? Ich habe das gegoogelt. Warum bin ich Single? Erster Treffer. Genau mit dem Titel. Warum du Single bist. 5 Gründe. Die 5 häufigsten Gründe. Lasst sie mich euch vorlesen. was die Welt euch für Gründe gibt. Du suchst zu verkrampft. Du bist zu passiv. Du bist Single, weil du es möchtest. Du hast die falschen Erwartungen. Warum nicht? Und dann heißt es weiter, wie man mit der Angst umgeht, Single zu bleiben. Weltliche Bücher und Artikel behandeln das Thema Single sein als etwas, was man beheben muss. Single sein ist ein Problem. Die Lösung auf dieses Problem lautet Beziehung. Und das Traurige ist, Leute, genau das Gleiche passiert in der Gemeinde. Was? Die ist noch nicht verheiratet? Er hat immer noch niemanden kennengelernt? Oh Mann, wo führt das noch hin? Wir machen aus Singles und Verheirateten eine Zweiklassengesellschaft in der Gemeinde. Als ob Single sein das Zweitbeste ist und verheiratet sein das Erstbeste. Du schaust als Single auf andere, die eine Beziehung haben oder verheiratet sind und du denkst dir, oh Mann, die sind gesegnet, ich nicht. Die sind schon weiter im Leben als ich. Und noch schlimmer, als guter Christ muss man früh heiraten. Ohne einen Partner gehöre ich in die zweite Reihe. Weit gefehlt, lieber Bruder, weit gefehlt, liebe Schwester. Ich habe gute Nachrichten für dich, wenn du das denkst. Das Problem des heutigen Single-Seins ist, dass es als Problem angesehen wird. Während die Welt dir 5 Tipps gibt, wie du das Problem des Single-Seins beheben kannst, müssen wir als Gemeinde Gottes die Frage nach dem Warum ganz anders beantworten. Warum bist du Single? Damit Gottes Name in deinem Leben mehr verherrlicht wird, als wenn du verheiratet bist. Wenn Gott dir einen Partner schenken kann, warum tut er es nicht? Damit Gottes Name in deinem Leben mehr verherrlicht wird. Warum habe ich noch niemanden kennengelernt? Damit Gottes Name in deinem Leben mehr verherrlicht wird. Warum bin ich noch nicht verheiratet? Damit Gottes Name in deinem Leben mehr verherrlicht wird. Warum bleibst du erstmal oder für immer Single? Damit Gottes Name in deinem Leben mehr verherrlicht wird. Wir werden heute etwas sehen, was vielleicht einigen nicht schmecken wird. Wir werden sehen, beides, Single sein und verheiratet sein, sind gnädige Geschenke Gottes, mit denen er uns versorgt. Eine radikal andere Perspektive auf das Single sein, als die Welt sie hat, nicht wahr? Heute möchte ich nicht alte Wunden aufreißen, oder Salz in frische Wunden streuen, im Sinne von, danke Lukas, dass du mich schon wieder daran erinnerst, dass ich immer noch Single bin. Lass dich auch nicht dazu verleiten, dein Single-Sein heute Abend als Götzen zu sehen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich würde niemals heiraten wollen. Unter anderem unverbindlichen Sex, so viel ich will. Ich möchte nicht, dass die, die in einer Beziehung sind und heute Abend da sind, sich denken, heute Abend geht's um Singles. Ich bin mal raus hier. An die, die verheiratet sind, an die, die eine Beziehung haben, wenn ihr jetzt abschaltet, dann zeigt ihr damit, dass euch eure Single-Geschwister in dieser Jugend und in der Gemeinde egal sind. Das Ziel von heute Abend ist, dass jeder von euch entweder in seinem Single-Leben ermutigt wird, auf Christus zu schauen, oder wenn du in einer Beziehung bist, dazu ermutigt wirst, deinen Geschwistern, die Single sind, hilfst, auf Christus zu schauen. Somit sind alle in diesem Raum aufgefordert, Gottes Wort mit voller Aufmerksamkeit zu hören. Im heutigen Bibeltext, wie ich schon gesagt habe, werden wir etwas sehen, was vielleicht einigen nicht schmecken wird. Schlagt mit mir auf 1. Korinther Kapitel 7. Wir werden heute viel Bibel lesen, also hört gut zu und seid aufmerksam. 1. Korinther, Kapitel 7. Wir werden jetzt das ganze Kapitel lesen. Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Wir werden das ganze Kapitel lesen, damit wir sehen, wie Gottes Perspektive auf Single-Sein ist. Und das Thema Single-Sein wird in dem Brief so, in dem Kapitel so intensiv behandelt, Manchmal geht es um Ehe, manchmal geht es um Witwen, um Verheiratete, um Jungfrauen. Aber das Thema Single-Sein durchdringt das ganze Kapitel. Und da wollen wir jetzt reinschauen. Zum Kontext, den ich ganz kurz erläutern möchte. Die Korinther hatten Paulus bereits einen Brief geschrieben mit vielen, vielen Fragen. Und der erste Korintherbrief ist eigentlich nicht der erste Korintherbrief, weil es vorher schon Briefverkehr gab. Aber der erste Korintherbrief ist der erste Korintherbrief, den wir als Wort Gottes annehmen, der der in der Bibel ist. So, im ersten Korintherbrief beantwortet Paulus die Fragen, die die Korinther ihm geschrieben haben. Wie war die Situation in der Gemeinde? Die Gemeinde war so umgeben von Weltlichkeit und von Unzucht, dass sie angefangen haben zu denken, Sex und Ehe ist etwas Schlechtes, ist Sünde. Weil die Welt um sie herum diese gottgegebenen Geschenke so extrem pervertiert hat. David Platt hat es so passend beschrieben. Wir haben nicht die Fragen, die die Korinther gestellt haben, aber wir haben die Antworten, die Paulus gegeben hat. Das ist wie bei einem Telefonat, wo man nur die eine Seite hört. Und so müssen wir uns das jetzt vorstellen. Wir können mit großer Gewissheit sagen, was die Fragen waren, die die Korinther gestellt haben. Und jetzt hören wir Gottes Wort. 1. Korinther, Kapitel 7, ab Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, das habe ich gemeint, ja? So ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, den Singles, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie aber sich nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn heiraten ist besser, als in Glut zu geraten. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr, übrigens, das bedeutet nicht, dass das nicht das Wort Gottes ist, sondern dass Paulus jetzt nicht Jesus zitiert aus den Evangelien. Es ist das Wort Gottes, das wir lesen. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie rein. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Ist jemand nach erfolgter Beschneidung berufen worden, so suche er nicht, rückgängig zu machen, was geschehen ist. Ist jemand in unbeschnittenem Zustand berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist auch nichts, wohl aber Gottes Gebote halten. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden? So sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht Knechte der Menschen. Brüder, jeder bleibe von Gott in seinem Stand, in dem er berufen worden ist. Wegen der Jungfrauen aber habe ich keinen Befehl des Herrn. Wieder, ich zitiere nicht Jesus aus den Evangelien. Trotzdem ist es offenbartes Wort Gottes. Ich gebe aber ein Urteil ab als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. So halte ich nun um der gegenwärtigen Not willen das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Bist du an eine Frau gebunden, so suche keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Doch werden solche Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte. Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So soll nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die, die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt, und wenn es dann so sein muss, der tue, was er will, er sündigt nicht. Sie mögen heiraten. Wenn aber einer im Herzen feststeht und keine Not hat, sondern Vollmacht hat, nach seinem eigenen Willen zu handeln und in seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt recht. Also, wer heiratet, handelt recht, wer aber nicht heiratet, handelt besser. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Glückseliger aber ist sie nach meinem Urteil, wenn sie so bleibt. Ich denke aber, dass auch ich den Geist Gottes habe. Soweit Gottes Wort für heute. Ich habe es, glaube ich, schon betont. Das hört sich nicht so an, als ob verheiratet sein das Erstbeste ist, sondern Single sein. Wir behandeln heute vier Punkte. Erstens, Single sein und verheiratet sein ist das Erstbeste. Single sein bedeutet niemals alleine zu sein. Drittens, was die Ehe nicht kann. Und viertens, was allein Christus kann. Wir fangen an mit dem ersten Punkt. Single sein und verheiratet sein, es ist beides das Erstbeste. Leute, denkt daran, wer diesen Text geschrieben hat. Paulus. Paulus war Single. Übrigens möchte ich hier noch ergänzen. Es liegt sehr nahe, dass Paulus verheiratet war, weil er einen so hohen Stand im Judentum hatte. Und für Juden, das werden wir später noch sehen, war ein unverheirateter Mann ein verfluchter Mann. Und wir lesen im Wort Gottes, dass Paulus wortwörtlich der Stern war der nächsten Generation, der Stern, der aufging. Also es liegt sehr, sehr nahe, dass Paulus zur Zeit, als er Stephanus steinigte, verheiratet war und dass durch die Bekehrung, die Gott gewirkt hat in Paulus, seine Frau sich von ihm losgelöst hat. Paulus war Single. Paulus' Worte, die er an die Korinther schreibt, waren revolutionär und radikal. Aber jetzt laufen wir Gefahr zu denken, ja, Paulus ist ja immer sehr extrem so, ne? Aber lauf nicht Gefahr, das zu denken. Paulus war nicht Single, weil irgendetwas schief gelaufen ist in seinem Leben, sondern er war Single, weil etwas sehr, sehr richtig in seinem Leben gelaufen ist. Und um zu verstehen, warum sein Statement so radikal und revolutionär war, müssen wir jetzt aus der Vogelperspektive dieses Thema ganz kurz übergreifend durch die ganze Bibel einmal kurz betrachten. Und es muss das geschehen, was wir im Laufe der Bibel sehen können. Nämlich die Offenbarung der richtigen Perspektive Gottes auf das Single-Sein. Wir gehen zurück an den Anfang der Bibel. Genesis 1, 27. Ihr braucht das nicht aufschlagen, wir werden jetzt viele Bibelstellen haben. Einfach aufschreiben oder zuhören. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Genesis 2, 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und sie werden sein ein Fleisch. Was beinhaltete der Segen Abrahams? Du wirst viele Nachkommen haben, die man nicht zählen kann. Worin äußert sich hier der Segen Gottes? In Nachkommen. Nachkommen bedeutet kleine Babys machen. Der Auftrag der Menschen lautete, sich fortzupflanzen. Gottes Segen äußerte sich dadurch, dass er Kinder schenkt. Wenn du im Alten Testament als Single gelebt hast oder leben würdest, dann würdest du als verflucht gelten. Nachkommen waren deine Altersversorger, Nachkommen waren dein Schutz, Nachkommen waren diejenigen, die deinen Namen in die nächsten Generationen weitergetragen haben. Denken wir an Ruth und Naomi. Wie wurden sie von der Gesellschaft verstoßen, als sie ihre Männer und Söhne verloren haben? Single sein galt als Problem, das nur durch die Ehe behoben werden konnte. Und sind wir ehrlich, Leute, das kennen wir doch, oder? Das kommt uns bekannt vor. Wir glauben oft, dass in der Gemeinde Single-Sein nicht das Zweitbeste ist, sondern das Single-Sein das Schlechteste ist. Die Verheirateten und die, die Kinder haben, das sind die Gesegneten. Die Singles, die stehen unter Strafe, unter Fluch. Man schaut sich um, gefühlt haben alle Beziehungen und haben alle Kinder. Und besonders die Russlandsdeutschen, die alle 12 Kinder haben. Und ich, inmitten dieser Kultur des Alten Testaments, sagt Gott zu Daniel, Jeremia, Elisa, Elia, große Propheten, du wirst keine Frau haben. Du bleibst Single. Ich lese es vor. Jesaja 53, 7 bis 12. Wie gesagt, wir werden viel Bibel lesen. Bleibt bei mir, Leute. Jesaja 53 handelt von dem kommenden Messias. Und was lesen wir dort? Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, als Nachkommen geben. Und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Jesus war Single. Das übersehen wir schnell. Wir lesen zuerst, wer kann seine Nachkommen zählen? Er hatte keine Frau, er hatte keine Nachkommen. Und trotzdem lesen wir, er wird viele Nachkommen haben. Keine fleischlichen Nachkommen, aber geistliche Nachkommen. Und das ist das erste Mal, wo das in der Bibel auftaucht. Und dann lesen wir weiter in Jesaja 54. Ich kürze es ein bisschen ab. Juble, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Freue dich und jauchze, die du nicht schwanger warst. Denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat, spricht der Herr. Mache den Raum deines Zeltes weit und breite da aus deine Decken deiner Wohnstatt. Spare nicht, spann deine Seele lang und stecke deine Pflöcke fest. Denn du wirst dich ausbreiten zu Rechten und zu Linken und deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen. So, jetzt haltet euch fest. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaoth heißt sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der in aller Welt Gott genannt wird. Und dann lesen wir weiter. In Jesaja 56. Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich scheiden von seinem Volk. Und der Verschnittene, der keine Kinder bekommen kann, soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällig ist und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Ist es nicht heftig, wie Gott Single sein beschreibt in seinem Wort? Er sagt, ich bin dein Mann. Und dann, diese Stelle, die wir gerade gelesen haben, taucht im Neuen Testament auf, Apostelgeschichte Kapitel 8, wo ein Äthiopier, der ein Eunuch war, ja, der keine Kinder mehr kriegen konnte, der Single war, er reiste von Äthiopien ungefähr 1000 Kilometer, um in Jerusalem anzubeten. Um dort nicht in den Tempel gelassen zu werden, das war verboten, wusste er wahrscheinlich nicht, kaufte sich dort eine Jesaja-Schriftrolle, machte sich wieder auf den Heimweg, las die Jesaja-Schriftrolle laut und bei welcher Stelle tritt Philippus zu ihm hin, wo er genau diese Worte liest. Ich will dir einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Und Jesus selbst, was hat er gesagt? Matthäus 19. Da sprechen seine Jünger zu ihm, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es gut, nicht zu heiraten. Er aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind, und es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten sind, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Das war lang. Ist euch aufgefallen, was wir für eine Entwicklung beobachten können im Alten Testament bis hin zum Neuen Testament? Wir sehen, Single sein ist ein Geschenk des Herrn. Gott sagt, juble über dein Single sein. Paulus sagt, es ist besser für dich, Single zu bleiben. Beides, schreibt Paulus, sind gute Geschenke Gottes. Aber nicht jeder empfängt das Gleiche und jeder empfängt es unterschiedlich, zu unterschiedlicher Zeit. Und dann zurück zu unserem Bibeltext, Vers 17. Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Lass mich dir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, dein Single-Sein ist keine Strafe von Gott. Dein Single-Sein beruht nicht auf deinem Versagen, sondern das Single-Sein ist ein Geschenk, das Gott dir gibt. Und vielleicht ist dir aufgefallen, wie liebevoll Gott in seinem Wort die Singles adressiert. Gott sendet extra den Philippus zu dem Äthiopier, der alleine auf seinem Weg ist mit seinem Wagen, auf dem Heimweg ist nach Äthiopien. Er hatte keine Begegnung mit Gott im Tempel oder in Jerusalem oder bei allen Traditionen. Aber Gott sagt zu seinem Diener Philippus, geh zu dem. Ich will ihm etwas zeigen. Und der Äthiopier wurde gerettet. Und stellt euch mal dieses Bild vor. Der Äthiopier, 1000 Kilometer, mehrere Wochen unterwegs, zu Fuß. Und Gott sieht ihn. Und dann sieht er, wie er wieder zurückkommt. Und Gott versorgt diesen Mann, der Single ist, mit seinem Wort. So gnädig. Und genauso versorgt Gott dich. Genauso. Vielleicht sagst du jetzt, Gott, dieses Geschenk will ich nicht. Nein, danke. Weißt du, was du damit sagst? Du weißt besser als Gott, was du brauchst. Du lässt dich mehr von dem, was dein Fleisch will, leiten, als von Gott. Wenn Gott dir dieses Geschenk gibt, dann sei gewiss, es ist das Beste für dich. Und genauso, wenn Gott dir eine Beziehung geschenkt hat, glaub mir, es ist das Beste für dich. Und jetzt müssen wir sagen, wenn du als Single gläubig wurdest, bedeutet das nicht, dass du für immer Single bleiben musst. Okay? Glück gehabt für diejenigen, die zur Ehe berufen sind. So, Paulus sagt in Vers 9, wenn du dich nicht enthalten kannst, dann heirate. Genauso wie er den Sklaven sagt, ey, wenn du frei werden kannst, dann komm frei. Wir sehen in Gottes Wort, Christus hat das Bild auf das Single-Sein ins richtige Licht gestellt. Single-Sein ist gut und nicht nur die Abwesenheit von der Ehe. Single-Sein ist vollständig in Christus. Und hier stellt sich jetzt die wichtige Frage, die vielleicht jetzt im Raum steht. Wie sehe ich als Single auf Christus als mein höchstes Gut, während ich begehre zu heiraten? Zunächst einmal, das Verlangen nach einem Partner ist ein gutes Verlangen. Das Verlangen nach der Ehe ist ein gutes. Wenn Paulus sagt, du sollst die Umstände akzeptieren, in denen du bist, bedeutet das nicht, in sinnvolle Passivität zu fallen. Einfach ausgedrückt bedeutet das, ergibt sich die Möglichkeit, dann heirate. Wenn nicht, dann nicht. Probiere nicht krampfhaft von deinen Umständen loszukommen, die Gott dir geschickt hat. Und deswegen möchte ich dich fragen, lieber Bruder, liebe Schwester, hast du schon einmal für dein Single-Sein gedankt? Wenn Gott dir das geschenkt hat und es ein Geschenk ist, hast du ihm schon mal Dank gesagt dafür? Vielleicht fällt es dir schwer, das anzunehmen, aber ich möchte dich ermutigen, dass Gott dir nichts, an nichts Gutem mangeln lassen wird. Wenn du das nicht getan hast, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du unzufrieden bist. Und wenn du unzufrieden bist, dann bedeutet das, dass du Christus nicht vertraust. Deswegen möchte ich dir zusprechen, lieber Bruder. Schau auf Christus. Wichtige Fragen. Willst du eine Ehe, damit Christus mehr in deinem Leben verherrlicht wird? Willst du einen Partner, damit Christus mehr in deinem Leben durch deine Frau oder deinen Mann verherrlicht wird? Willst du eine Ehe, damit Christus mehr im Zentrum ist? Oder willst du es für dich, weil du selbstsüchtig bist? Solange du keinen Partner hast, stell dir die Frage, vertraue ich dem Herrn? Siehst du dein Single-Sein als Geschenk an oder begehrst du etwas anderes? Wenn du merkst, dass du einen Partner begehrst und ihn dir nicht nur wünschst, was ist zu tun? Predige dir das Evangelium. Psalm 84, 12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Woran erkenne ich, dass ich ein sündiges Verlangen habe, einen Partner zu haben. Brad Beavers hat uns so gut ausgeholfen. Ich möchte einen Geldschein haben. Wer kann mir ein bisschen aushelfen? Fuffi, ey, ihr seid doch alle so reiche Säcke, Leute, kommt schon. Fuffi, 5er, 10er, alles geht. Dankeschön. So, danke, Marc. So, also, was ist der Unterschied zwischen Wünschen und Begehren? Oh Mann, jetzt ist das noch so ein neuer. Egal. So, das ist Wünschen, okay? Gott, ich wünsche es mir. Das ist Begehren. Wenn du denkst, gib mir das oder ich sterbe, dann begehrst du. Dann begehrst du. Und du akzeptierst nicht die Umstände, die Gott geschickt hat, um dich zu beschenken. So, glaubst du daran, dass der Herr dein Schild ist, deine Sonne, dass der Herr dich mit Gnade und mit Ehre krönt und dass er nichts Gutes mangeln lassen wird in deinem Leben? Glaubst du daran? Und denk bitte daran, das, was du willst und vielleicht nicht hast, dass das nicht unbedingt etwas Gutes ist, was du willst. Ich zitiere es so oft, ich weiß, aber Peter hat gesagt, dahin, wo du willst, da willst du nicht sein. Weil unser fleischlicher Wille uns betrügt. Es ist eine Sache zu wissen, was man will, und es ist die andere Sache zu wissen, was man braucht. Und lass mich dir sagen, Gott weiß, was du brauchst. So tröstend zu wissen. Er ist der gute Hirte. Er führt dich, er weidet dich, er versorgt dich. Und wenn Zweifel kommen, ob Gott es wirklich gut meint, ob das Single-Sein wirklich von Gott kommt, dann predige dir selbst jeden Tag, ja, Gott meint es gut mit mir. Oder glaubst du es besser zu wissen als Gott? Ich habe gemerkt, wie ich mich bei folgendem Denken erwischt habe. Ich glaube daran, dass Gott alles in Existenz gerufen hat. Ich glaube, dass er die Sterne geschaffen hat, die Planeten. Dass er mir vergeben hat, dass er für mich starb, dass er mir Versöhnung geschenkt hat durch sein Blut. Aber sobald es zum Beziehungsstatus kommt oder zu etwas, was uns nicht passt, sagen wir, nein, danke, ich will lieber das. Danke, dass du mich gerettet hast, danke, dass du die Welt erschaffen hast, danke, dass du alle Planeten in deiner Hand hältst. Aber ich will lieber das. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, der oft falsch verstanden wird. Zweitens. Single sein bedeutet niemals alleine zu sein. Wir lesen am Anfang der Bibel, dass es nicht gut war, dass der Mensch alleine war. Aber dieses Alleine sein bedeutet für manche tiefe Freundschaften und für manche auch Ehe. Jeder von euch ist für Gemeinschaft mit Gott und seinen Kindern geschaffen. Als Single brauchst du deine Geschwister. Manchmal ist man in einer schwierigen Ehe mehr alleine, als wenn man Single ist. Erwarte bitte nicht, dass die Ehe die Lösung auf deine Einsamkeit ist. Die Lösung für deine Einsamkeit ist die Familie, die Christus dir geschenkt hat. Die Gemeinde ist die Familie Gottes. Singles sind Teil dieser Familie. Menschen ohne biologische Familie müssen in ihrer geistlichen Familie in die biologischen Familien integriert werden. Das bedeutet, wenn eine Familie in dieser Gemeinde sieht, ah, okay, da ist jemand alleine, ah, da weiß jemand nicht, wo er Sonntag zum Mittag ist, ey, ich lade die Person ein. Das ist Familie. Du wirst mehr Familie in Christus haben als sonst wo. In unserem Text, 1. Korinther 7, werden oft die Singles angesprochen. Und wisst ihr, was das bedeutet? Dass Singles anwesend waren, während die Schrift vorgelesen wurde. Paulus adressiert die Singles nicht, weil sie außerhalb der Gemeinde irgendwo waren, sondern weil sie in der Gemeinde waren. Das wiederum bedeutet, dass alle Singles, die hier in unserem Text angesprochen sind, Teil einer lokalen Gemeinde waren. Ein einsames Leben ist nicht sein Plan für uns, ob wir heiraten oder nicht. Die Einsamkeit von Singles wird auch durch das Eheglück geschürt, das wir wahrnehmen oder uns vorstellen, das andere um uns herum genießen. Wenn du inmitten all dieser Schmerzen Gott vertraust, geht es nicht darum, nach einem Partner zu suchen oder sogar um mehr Geduld zu beten. Es geht darum, sich tiefer in Christus hineinzulehnen und dabei alle Segnungen der Vereinigung mit ihm zu finden. Eine tiefere und freudigere Vereinigung als die einer menschlichen Ehe. Und deshalb beginnt die Linderung des Schmerzens durch unerwünschtes Single-Sein mit der Frage: Vertraue ich Gott? Wir werden ihm nicht vertrauen, wenn wir nicht glauben, dass er gut ist. Wie er die Details unseres individuellen Lebens regelt, einschließlich unseren Familienstandes. Wenn wir heute ledig sind, ist das Gottes Güte, die er uns erweist. Und wisst ihr, welcher Vers sich am meisten wiederholt in unserem Bibeltext? Akzeptiere deine Umstände, denn sie kommen vom Herrn. Vertrau auf den Herrn und er wird's wohl machen. Verkrieche dich nicht in deinem Single-Sein, sondern nutze dein Single-Sein. Lydia Brownback schrieb Folgendes, so gut: Wenn wir in Christus ruhen und auf die Güte Gottes vertrauen, verwandelt sich das Single-Sein in eine Gelegenheit, den ganzen Leib Christi aufzuerbauen. Mit anderen Worten, wir können Gott nicht trotz unseres Single-Seins dienen und verherrlichen, sondern gerade wegen unseres Single-Seins. Schauen wir in das Leben der zwei Männer, die diese Welt am meisten geprägt haben. Das ist Paulus und natürlich ganz weit oben Jesus. Paulus war Single. War er alleine? Niemals! Er war immer in Gemeinschaft. Einmal, als er das Evangelium verkündigen wollte und wir lesen, und eine Tür wurde aufgetan für das Evangelium, lesen wir, aber Timotheus war nicht bei mir. Und ich bin abgereist, um Timotheus zu suchen, obwohl eine Tür für das Evangelium offen war. Im Neuen Testament gibt es über 50 Mitarbeiter, die in direkter Verbindung mit Paulus standen. Er war kein einsamer Mann. Genauso darfst du als Single niemals alleine sein. Schauen wir in das Leben von Jesus. Was hat er die letzten 3 Jahre gemacht? Er hatte 12 Jünger, mit denen er Tag und Nacht verbrachte. Und übrigens ist es nicht erstaunlich, dass Paulus die Hälfte des Neuen Testaments schrieb und er war Single. Und Jesus, der mehr als jeder andere diese Welt prägte und nach dessen Zeitrechnung unsere Rechnung läuft, 2019 nach Christus, dass er auch Single war. Beide waren Männer, die in Gemeinschaft lebten. Ich möchte nochmal sagen, nutze jede Möglichkeit als Single, um dem Herrn zu dienen, um in Gemeinschaft zu leben. Wir sind deine Familie. Liebe Verheiratete und Vergebene, kümmert euch um die Singles. Ladet sie ein, nehmt sie mit. Aber bitte nehmt sie nicht mit, wenn ihr zu dritt ins Kino geht. Okay? Das wäre vielleicht nicht so hilfreich. Und wenn wir in Christus bleiben, dann hören wir auf, Single sein als ein zu lösendes Problem anzusehen. Da es im Himmel nur eine Ehe zwischen Christus und der Kirche geben wird, sind Singles in einzigartiger Weise gerüstet, um anderen eine Vorschau darauf zu zeigen, wie der Himmel sein wird. Noch 2 kurze Punkte. Drittens, was die Ehe nicht kann. Sind wir ehrlich, Leute? Es kann nicht angehen, dass wir Singles in unserer Gemeinde als Christen zweiter Klasse ansehen. Wir machen die Ehe oft zu einem Götzen. In der Gemeinde herrscht wahrscheinlich, so wie ich das wahrnehme, ein unterschwelliges, falsches Denken, Du bist noch kein guter Christ, wenn du noch keinen Partner hast, wenn du noch nicht verheiratet bist. Wir machen die Ehe zu etwas, was sie nicht ist, nämlich zu einem Erlöser. Wir machen die Ehe zu einem Retter, der vor Einsamkeit und Alleinsein und Unerfülltheit und Selbstbefriedigung und Pornografie erlöst. Mark Driscoll hat dazu Folgendes gesagt. Wenn wir den Himmel als in einer Beziehung sein verstehen und die Hölle als Single sein verstehen, dann wird dein Partner oder dein Ehepartner zu einem funktionalen Retter, der angebetet wird, um uns aus unserer Hölle in unseren Himmel zu bringen. Lieber Bruder, liebe Schwester, die Ehe wird dich nicht retten. Dein Partner wird dich nicht retten. Warum schreibt Paulus, dass es besser ist, Single zu bleiben? Man ist besorgt um die Sache des Herrn. Man hat viel mehr Freiheiten, als wenn man verheiratet ist. Stellt euch vor, Paulus wäre sein Leben lang verheiratet geblieben. Denken wir daran, was Paulus erlebt hat. Verfolgung, Mordversuche, Drohungen, Schlägereien, wo er nicht aktiv war, sondern wo er bekommen hat. Ja? Steinigungen, Hinrichtung. Stellt euch vor, Paulus hätte eine Frau gehabt mit Kindern. Das wäre äußerst schwierig. Deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, nutze deine Freiheit, dem Herrn besser zu dienen. Das bedeutet nicht, dass man als Ehepaar dem Herrn nicht voll hingegeben leben kann. Denkt an Aquila und Priscilla. Aber man ist viel flexibler, man ist viel freier. Du musst niemanden fragen, ob du an dem und dem Tag kannst, sondern du bist frei, dem Herrn zu dienen. So, und Leute, bitte lasst uns aufhören mit folgendem Fehler. Du sitzt mit einer Schwester oder einem Bruder, passend zu dem Beispiel am Anfang, die bereits aus dem Jugendalter rausgewachsen sind. Und du fragst die Person, na, hast du schon jemand? Das ist eine legitime Frage. Die Person sagt, nein. Und dann reagierst du darauf so, oh, das tut mir aber leid. Bitte lasst uns damit aufhören, Leute. Die Ehe oder das Single-Sein ist nicht unsere Identität. Christus ist unsere Identität. Ich komme zum letzten kurzen Punkt, was allein Christus kann. Die Ehe kann dich nicht retten. Dein Partner kann dich nicht retten. Die Ehe wird dich nicht retten von deiner Sucht nach Pornografie und Selbstbefriedigung. Die Ehe wird dich nicht retten von Einsamkeit. Aber Christus hat uns gerettet von dem schlimmsten und größten Problem, das es gibt. Nämlich von der Sünde, die uns tief durchdringt, die uns trennt von Gott. Christus hat uns versöhnt durch sein Blut, mit dem er uns reingewaschen hat. Er ist genug. Psalm 16. Vor deinem Angesicht ist Freude die Fülle. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Jesaja 41. Gott spricht zu dir. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja 56. Wir haben es gelesen. Juble, du Unfruchtbare. Juble, wenn du Single bist. Denn ich bin dein Partner. Lesen wir, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Hast du Christus, hast du alles. Die Ehe ist endlich. Christus und seine Braut sind ewig. Ehe ist zeitlich und Ehe wird bald aufhören. Christus ist ewig und in Ewigkeit bleiben wir die Braut Christi. Und Psalm, noch zwei Stellen, Psalm 36, Vers 6. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Jesaja 56, Gott wird dir einen Namen geben, der nicht vergehen wird, der besser ist als Söhne und Töchter. Woran, was wir noch nicht angesprochen haben, ist die Gabe der Ehelosigkeit, die Gabe der Enthaltsamkeit und das befristete Single-Sein. Woran kannst du erkennen, ob du diese Gabe hast oder nicht? Paulus hat es adressiert. Hast du Verlangen nach einer Frau? Willst du heiraten? Dann hast du wahrscheinlich nicht die Gabe der Ehelosigkeit. Aber wenn du dir denkst, ey, ich habe damit nicht zu kämpfen, ich habe unglaubliche Sehnsucht danach, dem Herrn zu dienen, dann überlege, ob du vielleicht diese Gabe besitzt. Und was ich noch sagen will, Das Christentum ist die singlefreundlichste Religion. In jeder anderen Religion ist Familie und Nachkommen alles. Und im Christentum gibt es extra eine Gabe des Heiligen Geistes für diejenigen, die alleine bleiben. Marc, mach's gut, gell? Finde deine Freude in Christus und in seinem Timing und in dem, was er dir jetzt gegeben hat. Auch wenn er dir das Single-Sein geschenkt hat, so hat er dir eine geistliche Familie geschenkt. Übersehe aber auch nicht, darüber hatten wir letztes Mal geredet, die potenziellen Partner in deiner geistlichen Familie. Die besten Ehen entstehen aus Freundschaft und nicht aus Romantik. Den 10-Euro-Schein behalte ich. Und zum Abschluss, lass mich noch beten.